Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Ja, hallo. Wie wir gesehen haben, schon ein bisschen gespürt haben, unterwegs sein hat was mit unserem christlichen Glauben zu tun. Da war eine Dynamik drin. Und wenn ihr schon mal im Internet oder so rumsurft oder Artikel lest, wird Jesus ja oft auch als Wanderprediger bezeichnet. Naja, weil er halt eben ständig unterwegs war. Und das begegnet uns gerade auch im Lukas-Evangelium. Es gibt ja 4 Biografien in der Bibel über Jesus und eine ist halt von Lukas. Und der hat da so einen besonderen Blick und Fokus auf Jesus. Und da ist Jesus ständig unterwegs von seiner berühmten, vielleicht auch sogar berüchtigten Antrittsrede in seinem Wohnort Nazareth bis hin nach Jerusalem. Und wenn ihr das mal nachlesen wollt, ich habe da die Basisbibel, eine junge, frische Übersetzung mit Erklärungen am Rande auch für Begriffe, die wir heute vielleicht gar nicht mehr so kennen oder so, könnt ihr das gerne mitnehmen und diesen Weg einfach mal nachvollziehen und dann hier einfach nachlesen. Und wer nicht so gerne liest, der macht es dann per YouVersion und hört einfach. Während Jesus halt eben so umhergeht, hat er ganz viel Kontakt zu unterschiedlichsten Menschen. Und ganz oft predigte er. Und seine beliebteste Predigtform war es, Geschichten zu erzählen, Stories, wunderbare Gleichnisse über Gott und die Welt, über Freud und Leid, über Wunderbares oder manchmal auch ganz Alltägliches. Und eine Geschichte mitten im Lukas-Evangelium, mitten auf dem Weg von Nazareth bis nach Jerusalem, ist eine Geschichte, wo, naja, wen wundert's, jemand unterwegs ist. Und diese Geschichte ist eingebettet in so ein Gespräch. Da kommt jemand, ein, heute würde man es vielleicht sagen, so einen Bibelgelehrter, vielleicht muss man Theologe sagen oder so, der kommt auf Jesus zu und sie unterhalten sich und auf jeden Fall taucht dann irgendwann diese Frage auf, sag mal, Jesus, wer ist denn überhaupt mein Nächster, mein Mitmensch? Und auf diese Frage antwortet Jesus mit einer ganz berühmten Story, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich lese trotzdem noch mal kurz vor. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit. Als er zu der Stelle kam, er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Bibelgelehrten, wer von diesen dreien hat sich als Mitmensch, als Nächster erwiesen? So, ich vermute mal, im einen oder anderen von euch kommt jetzt der Gedanke, ach nö, nicht schon wieder diese Geschichte, da haben wir so viele Predigten gehört. Und dann ist der Typ auch noch, der jetzt heute Morgen hier predigt, einer von einem christlichen Hilfswerk, da wissen wir ja schon direkt, wo die Reise hingeht. Wisst ihr was, ich habe eine gute Nachricht für euch, das habe ich mir auch gedacht, dass das unbarmherzig wäre, jetzt so eine klassische. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mal mit 6 Spotlights auf diese Geschichte, diese hyperbekannte Story einfach ganz neu zu beleuchten. Und da fangen wir auch schon mit dem ersten Spotlight an. Wir begeben uns dazu nach Princeton. Dort gibt es zwei Psychologen, Daley und Batson, die von dieser Geschichte sehr inspiriert waren und sich da die Frage stellten, wie sehr wird unser Verhalten von der Situation geprägt, in der wir uns gerade befinden? Also wie sehr wird unser Verhalten von der aktuellen Situation, was uns Sorgen, Nöte macht, sonst wie beschäftigt, davon geprägt, wie wir uns verhalten? Und die beiden wollten das halt eben genauer wissen, es waren Wissenschaftler, und die haben 40 Studierende am theologischen Seminar in Princeton zu einem Test eingeladen. Und statt der Straße von Jerusalem nach Jericho wählten sie einen bisschen heruntergekommenen Weg, so ein bisschen am Rande des Universitätsgeländes. Die Studierenden, die 40, wurden jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen sollten sich auf die Zukunftsjobchancen als Theologen vorbereiten und mit dem Thematik auseinandersetzen. Und die anderen sollten sich genau mit dieser berühmten Parabel vom barmherzigen Samariter auseinandersetzen. Sollten jeweils einen kleinen Vortrag, einen kleinen Andacht dazu vorbereiten. Und wenn sie dann fertig waren mit der Vorbereitung, sollten sie halt eben entsprechend an diesem Weg in ein bisschen entfernt gelegenes Gebäude auf dem Campus gehen, um dort von einem Gremium das Ganze vortragen. Die Probanden, die Studierenden, wurden also ganz unterschiedlich unter Druck gesetzt. Den ersten erzählte man, oh, sie sind spät dran, beeilen sie sich, in ein paar Minuten geht's los und jetzt aber. Und die anderen, naja, denen wurde gesagt, hier, geht mal rüber, ist ein bisschen eng, werdet dann relativ schnell aufgerufen und dann müsst ihr performen. Und den dritten wurden gesagt, habt Zeit, geht da gemütlich rüber, setzt euch dahin. Irgendwann kommt jemand zu euch, holt euch ab und dann tragt ihr entsprechend vor. Der Weg zu diesem Büro war präpariert. Dort lag ein schlecht gekleideter Mann, der stank nach Alkohol und so und sah total heruntergekommen aus. Naja, hätte jemand sein können, der von der letzten Studentenparty vielleicht dort liegen geblieben ist. Und jetzt gingen halt eben die Probanden an diesem Mann vorbei. Und deren Verhalten wurde in einer Skala von 0 bis 5 entsprechend bewertet. 0 war, den Bedürftigen da, der da auf dem Weg lag, überhaupt nicht wahrgenommen. Bis zu 5, die haben sich um diesen Bedürftigen gut gekümmert. Was kam jetzt bei diesem Experiment heraus? Die wollten das irgendwie genauer wissen und heraus kam, dass von den 40 Studenten 16 Probanden, also 40, tatsächlich um diesen Mann kümmerten. Aber 60 nahmen ihn überhaupt nicht wahr oder manche nahmen ihn wahr, stiegen aber ärgerlich über den hinweg. Ah, was liegt denn der hier? Wieso lässt er sich so volllaufen oder so? Und insbesondere die, die besonders unter Stress gesetzt wurden, die nahmen diesen Mann überhaupt nicht wahr. Die wurden nachher befragt, hier, habt ihr den Mann da gesehen? Nee, haben wir nicht wahrgenommen. Die, die am meisten geholfen haben, unter diesen 16, waren die meisten welche von denjenigen, die sich mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter auseinandergesetzt haben. Also, was können wir hier jetzt lernen? Zum einen können wir lernen, nachsichtig mit Menschen umzugehen, vielleicht auch mit uns selber, wenn wir in einer Situation nicht so gut agieren, wenn wir vielleicht nicht helfen, wenn wir nicht zum barmherzigen Samariter werden. Weil was auch immer Stress, Probleme, sonst wie dazu geführt hat, nämlich dass wir was übersehen. Was wir noch lernen können ist, dass wenn wir uns mit solchen Geschichten, wo Barmherzigkeit oder Mitgefühl ist, ob biblische Geschichten oder welche aus Hollywood, es gibt ja genügend Filme, wenn wir immer wieder solche Geschichten sehen oder lesen, dass das vielleicht unser Herz sensibler macht für Notsituationen anderer Menschen. Was wir allerdings jetzt ganz dringend brauchen, ist diese Barmherzigkeit mit uns selbst und insbesondere mit anderen in der nächsten Situation, im nächsten Spotlight. Wir begeben uns jetzt von der altehrwürdigen Universität Princeton nach Foshan. Im Jahr 2011 ereignete sich in dieser südchinesischen Stadt etwas, was dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter sehr, sehr ähnlich kommt. Ein zweijähriges Mädchen, Wang Yu, spielt auf einem Innenhof. Die Mutter ist irgendwie beschäftigt und rennt der Mutter weg an die Straße und wird dann relativ schnell von einem Lieferwagen angefahren. Und das Mädchen ist da jammernd an der Straße. Die Leute, insgesamt 18 Personen, fahren mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß an diesem Mädchen vorbei. Woher wissen wir das? Weil dort diese Straße mit Kameras überwacht war. Und die Kamera zeigte auch, dass das Mädchen nochmal von einem Lieferwagen überfahren wurde. Ihr Bein wurde dann überfahren. Und erst dann, als sie zum zweiten Mal dort angefahren wurde, schlug dann tatsächlich ein Straßenreiniger, der das Ganze beobachtet hatte, irgendwie Alarm. Dann kam der Krankenwagen, das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. Aber aufgrund der Schwere der Verletzung ist das Mädchen dann verstorben. Vielleicht denkst du jetzt, das ist total unglaublich. Also wie kann denn sowas passieren? Also ich wäre auf keinen Fall an diesem Kind vorbeigelaufen. Ich hätte auf jeden Fall irgendetwas unternommen. Naja, vielleicht hättest du das getan. Spotlight 3. Ich lade euch jetzt zu einem kleinen Exkurs ein. Täglich sterben 12.000 Kinder an den Ursachen von extremer, absoluter Armut. Und wahrscheinlich ist heute Morgen irgendwo ein Junge an Masern verstorben. Wir alle wissen hier, naja, an Masern muss man wirklich nicht versterben. Geht man zum Arzt, ist vielleicht sogar auch geimpft und so. Und ja, dann ist gut. Die Eltern, die extrem arm waren, hatten aber kein Geld dafür, zum Arzt zu gehen, Medikamente zu besorgen. Dieser Junge, wie die anderen 12.000, hätten nicht sterben müssen, wenn sie nicht unter extremer Armut, unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssten. Wir in Deutschland schauen 3 Stunden und 33 Minuten klassisches, analoges TV. Und was die Menschen am meisten gucken, nämlich 38,8%, sind den ersten Platz ein, sind Nachrichten. Täglich hören in Deutschland 53 Millionen Menschen Nachrichten. Ich auch. Ich habe wahrgenommen, alle halbe Stunde gibt es einen kurzen Nachrichtenblock. Hinzu kommt noch, dass täglich die Menschen mindestens 30 Minuten YouTube schauen. Und es gibt noch über 300 Tageszeitschriften und Magazine. Ich habe also den Verdacht, dass wir eine vage Ahnung haben, dass es, ob wir genau die Zahl 12.000, die täglich aufgrund von Armut sterben im Kopf haben, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest ein grobes Gefühl haben, dass es ganz schön viel Menschen gibt, die unter extremer Armut leiden. Also wir sind diesen Menschen indirekt irgendwie begegnet. Boah, denkt ihr jetzt, Andi, kannst du ja nicht so sagen. Das ist ja wirklich eine Überforderung. Deswegen gehen wir auch zu Spotlight Nummer 4. Ich stelle mir die Frage, wie muss es sich für dieses zweijährige Mädchen Wang Yu, für die 12.000 Kinder oder den Überfallenen im berühmten Gleichnis von Jesus angefühlt haben, liegen gelassen zu werden. Zu sehen, wie irgendwie Passanten, wie der Priester, wie der Levit, auf einen zukommen, vorbeigehen. Und ich habe mich gefragt, Moment mal, was macht denn das mit Menschen, wenn sie erleben, dass ihr Leben es scheinbar nicht wert ist, beachtet zu werden? Dass sie es nicht wert sind, gesehen zu werden, dass sie erfahren müssen, ich bin den anderen irgendwie egal. Und was macht es mit Menschen, die das Leid irgendwie wahrnehmen und doch weitergehen? Spüren sie vielleicht dieses Gefühl, naja, dass es eigentlich doch egal ist, was sie tun, dass es egal ist, weil sie können an den Zuständen in dieser Welt, das ist eh so riesig, doch eh nichts machen. Das ist auch eh nur ja, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, das ist das Fatale an der Situation. Die einen, die haben das Gefühl, dass sie egal sind, und die anderen, dass es egal ist, ob sie was tun oder nicht. Priester, Levit oder die Passanten in Südchina, die haben alle irgendwie einen Punkt gefunden, bewusst, unbewusst, weshalb sie da irgendwie vorbeigehen. Spotlight 5. Ich vermute mal, die meisten von euch schauen schon mal gerne abends irgendwie einen Film oder gehen sogar schon mal ins Kino, um sich irgendeine tolle Story anzusehen. Und zumindest bei mir ist es so, irgendwann identifiziere ich mich so ein bisschen mit der Hauptfigur des Films und fiebere mit dieser Person mit und leide da auch manchmal mit. Studierende eines theologischen Seminars in Ohio wurden in unterschiedlichen Jahrgängen ebenfalls gefragt, mit welcher Person sie sich aus diesem Gleichnis, Story vom barmherzigen Samariter, identifizieren. Und immer identifizierten sie sich entweder mit dem Priester oder dem Leviten oder dem Samariter. Sie alle fühlten sich durch dieses Gleichnis irgendwie herausgefordert, dass sie nicht genug oder dass sie in ausreichendem Maße Bedürftige wahrnehmen, sich um solche Menschen kümmern. Dieselbe Frage wurde jetzt Studierenden an afrikanischen Universitäten gestellt. Und die Menschen dort identifizierten sich nicht mit Priester oder Levit, sondern sie identifizierten sich mit dem Überfallenen, weil sie selber ganz oft sich so fühlen wie überfallen und dass sie irgendwie auf Hilfe angewiesen sind, sich aber gar nicht aussuchen können, wer ihnen denn jetzt in ihrer Situation irgendwie hilft. Dass sie abhängig ganz oft sind vom Wohlwollen anderer Menschen. Ich habe mich dann noch gefragt, mit welcher dieser Figuren aus dem Gleichnis würde sich wohl Jesus identifizieren? Spotlight 6. In der Mitte des Gleichnisses konnten wir eben lesen, oder als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Im Griechischen steht dort für das Wort Mitleid das Wort Sphachnesomai. Man kann es irgendwie schwer aussprechen, man kann es schwer beschreiben, aber man kann es unmöglich ignorieren. Dieses griechische Wort Sphachnesomai würden wir im Deutschen mit Mitgefühl oder Barmherzigkeit übersetzen. Aber wörtlich müsste es eigentlich heißen, die Eingeweide, das Innere wird tief in mir angerührt. Es ist so ein Gefühl, das einem tief im Inneren bewegt und das so eindeutig ist, dass du nicht anders kannst, als jetzt irgendwie aktiv zu werden, was zu tun. Also Sphachnesomai ist ein leidenschaftlicher Impuls. Beim Blick so in die Bibel, da scheint unser Herz die Quelle für Sphachnesomai zu sein. Und es scheint mir, als wenn wir unser Herz für Sphachnesomai öffnen oder auch verschließen können. Und zum Verschließen, so habe ich den vagen Verdacht, trägt irgendwie ganz oft, nicht immer, aber ganz oft unser Verstand bei. Das macht keinen Sinn. Das passt gerade nicht. Das ist nicht nachhaltig. Das ist mir irgendwie jetzt zu unsicher. Und dieser Konflikt zwischen Herz und Verstand, ich meine, das scheint ein ganz typisches menschliches Problem zu sein. Weil, das Leben ist komplex, das ist nicht nur schwarz-weiß, muss man sich mit auseinandersetzen. Aber ich habe auch den Verdacht, dass unser Verstand oft ganz gut da drin ist, Gründe zu finden, Sprachnesomai gerade nicht zu folgen. Aber ich glaube, unser Herz darf durchaus immer wieder auch mal Führungskompetenz haben. Und Jesus ermutigt uns mit diesem Gleichnis unter anderem, Gründe zu finden, nämlich aktiv zu werden. Jesus, und deswegen erzählt er diese vielen Geschichten, will insbesondere damit unser Herz berühren. Er will Emotionen transportieren. Unter uns. Diese Story vom barmherzigen Samariter, die hat doch eigentlich, finde ich, eine relativ eindeutige Botschaft. Andere Gleichnisse von Jesus sind doch komplizierter, schwieriger, haben wir immer noch Fragen, wie Jesus das tatsächlich gemeint hat. Aber hier, finde ich, ist es doch recht einfach. Wenn ich jemanden in Not sehe oder etwas über einen leidenden Menschen erfahre und etwas tun könnte, dann soll ich nicht warten, bis jemand anderes da irgendwie etwas unternimmt. Und auch das Argument, die Not ist irgendwie zu groß, der Überfallene ist zu verletzt, ich kann da nichts machen, scheint ja in diesem Gleichnis nicht mitgeliefert zu werden. Auch wenn wir uns manchmal überfordert fühlen und denken, ich kann dem nicht wirklich helfen, wollen wir ehrlich, Öl und Wein waren auch damals nicht der letzte Stand medizinischer Kenntnisse. Und der Gastwirt, dessen Herberge war eher so eine Bar, vielleicht sogar ein Bordell mit ein paar Gastzimmern, weil die Normalen hatten irgendwie, Gastfreundschaft wurde groß geschrieben damals, irgendwelche Orte, wo sie übernachten konnten, da kamen nur die hin, die halt eben irgendwie aus welchen Gründen auch immer niemand hatten. Also, da ist nichts optimal, wie die Hilfe geschieht. Es geht darum, das, was wir haben, das, was wir tun können, ja, das bringt ein. Ja, diese Story fordert mich heraus. Und manchmal ist das so ein Ideal für mich, diese Story. Würde ich doch auch so mich verhalten wie dieser Samariter. Denn Barmherzigkeit scheint oft in meinem Leben, in meinem modernen Alltag, der vollgestopft ist mit allen möglichen, irgendwie so eine Art Fremdkörper zu sein. Und unsere Gesellschaft um uns herum prägt uns ja auch die Ich-zuerst-Neigung. Ich höher, schneller, weiter im Job, im Beruf, in Familie, unter meinen Freunden, wo auch immer. Das scheint ja irgendwie ein bisschen zu überwiegen. Und so glaube ich, dass wir und ich zumindest immer wieder ganz bewusst eine Entscheidung treffen muss. Wollen wir barmherzig sein oder nicht? Soll mitfühlende Liebe meinen Mitmensch berühren oder nicht? Ich glaube, ob wir Priester, Levit oder Samariter sein wollen, das ist insbesondere eine Entscheidung. Und manchmal fühlen wir uns tatsächlich auch als Überfallener. Auch das ist eine Entscheidung, sich als Überfallener zu sehen. Wenn man gerade bedürftig ist, wenn man gerade dringend Hilfe braucht. Aber wer will schon auf Barmherzigkeit angewiesen sein? Aber auch das ist eine wichtige Entscheidung dann. Ich glaube, wir müssen uns halt entscheiden, unseren Ego-Modus ein bisschen in die Ecke zu drängen. Das fällt mir schwer. Aber ihr seid vielleicht viel edlere Menschen. Euch fällt das viel leichter. Dann finde ich das total gut, weil andere Menschen durch euch dann die Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, durch euch erfahren. Jesus nachzufolgen. Das fordert mich immer wieder heraus und insbesondere seine Gleichnisse und gerade dieses. Jesus nachzufolgen, das ist ein Prozess. Das ist ein Weg, der wirklich zu gehen ist. Und es gilt immer wieder zu fragen, wo führt der Weg mich hin? diesem Gleichnis bleiben, wo wir uns beschäftigt haben. Wo führt der Weg mich hin? Am Überfallenen vorbei oder auf ihn zu? Wollen wir Levit oder Samariter sein? Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.